Jetzt kommt die Leonardo-Station, wo es was zu gewinnen gibt. Und zwar ist das unsere WDR5-Umhängetasche.
WDR5 Quizmaster. Fragen aus dem Universum.
Gefragt wird dabei es in ein paar Minuten, vorher wird studiert und da kann Leonardo-Reporter Bastian Beat demnächst noch einen Job als Studienberater anfangen. Jede Woche schnuppert er rein in ein anderes Studienfach, allerdings ist er dann auch schon wieder raus, denn er ist ja für uns unterwegs und da war er diesmal an der Uni Köln. Da kann man eine ganze Menge studieren, zum Beispiel Slawistik. Wer sich dafür einschreibt, wird wahrscheinlich auch diesen Professor hier kennenlernen.
Wie immer mache ich am Anfang eine ganz kurze Wiederholung. Dann sage ich noch ein bisschen was. Das hatten wir ja angefangen beim letzten Mal über die Wortbildung. Und dann fangen wir an mit den nominalen grammatischen Kategorien und je nachdem, wie gut wir da durchkommen, kommen wir auch zu den verbalen.
Wie es im Lehrbuch steht, geht's los. Zunächst mal sprechen wir über den Vokalismus. Während es im Deutschen nur 5 Vokale gibt, haben die russische, polnische und bulgarische Sprache 6. Für die meisten Studenten hier im Raum ist das keine neue Erkenntnis. Fast alle sind mit einer slawischen Sprache aufgewachsen. Trotzdem hören sie aufmerksam zu.
Wir können Wörter in Morphe zerlegen durch Minimalpaarproben, ganz ähnlich eigentlich wie auch in der Phonologie. Und dann können wir aus verschiedenen Morphen die Morpheme zusammenfassen, die dann Allomorphe eines Morphems genannt werden.
Beim Wort Morphem wird mir ganz weich im Kopf. Ganz dunkel erinnere ich mich daran, dass ein Morphem die kleinste bedeutungstragende Einheit ist. Morpheme sind Wörter, die nicht weiter zerlegbar sind oder Wortteile, die grammatische Informationen übermitteln. Nachdem das geklärt ist, gucken wir uns die unterschiedlichen Arten von Morphemen mal genauer an. Los geht's mit dem Affix, also der Ableitung.
Also, das ist immer ein Morphem, das nicht alleine vorkommt. Formal kann man klassifizieren in Suffigierung, also aus Uchit, Lehren, Uchitil, der Lehrer, aus Turist, Turistski, touristisch und so weiter. Star heißt alt, ja, und Starac, serbokroatisch dann der Alte.
Das alles ist im Deutschen ähnlich und mir noch so ungefähr bekannt aus der Schule. Wie in slawischen Sprachen zusammengesetzte Wörter gebildet werden, ist mir hingegen vollkommen neu. Während es im Deutschen zumindest auf den ersten Blick so aussieht, als könnte man bei der Wortkomposition einfach zwei Wortstämme zusammenkleben, funktioniert das im slawischen Sprachraum nicht. Hier wird immer ein Zwischenwort benötigt.
Da fügen wir immer zwei Wurzeln oder zwei Wortstämme aneinander. Das können Sie an sowas sehen wie Ptice Ferma, die Geflügelfarm. Ja, da wird nicht Ptica und Ferma zusammengesetzt, ja, sondern eben Ptiz, der Stamm ohne die Endung. Und dann kommt ein Interfix dazwischen.
Besonders spannend beim Thema Wortkomposition im Slawischen ist die Stellung der einzelnen Worte.
Das rechteste Element sagt uns, was das ist. Und das linke Element bestimmt näher, was für eine Art von. Nehmen wir nochmal die Flügelfarm. Ja, Ferma sagt, das ist irgendeine Art von Farm. Und Ptiz sagt dann, das hat was mit Vögeln zu tun.
Nachdem wir das abgehakt haben, widmen wir uns grammatikalischen Strukturen, also Kasus, Numerus und Genus. Auf den ersten Blick sieht's in dem Bereich aus wie im Deutschen. Auf dem zweiten ist leider alles anders. Jeder macht, was er will. Im Russischen gibt's zum Beispiel belebten und unbelebten Genus. Im Polnischen gibt's 7 Kasus. Bei den Zahlwörtern muss man sich zum Glück nur 2 Ausnahmen merken und die sind Bulgarisch und Mazedonisch. In allen anderen slawischen Sprachen steht bei Zahlen ab 5 das darauf folgende Wort immer im Genitiv Plural.
Das hängt damit zusammen, dass die Zahlwörter ab 5 ursprünglich alles keine echten Zahlwörter sind, sondern es sind ursprünglich alles Substantive. Das ist sowas Ähnliches wie, was gibt es noch für Zahlsubstantive, wie zum Beispiel Dutzend. Und da liegt es dann nahe, dass man sagt, ja, ein Dutzend wovon, ja, und dann den Genitiv verwendet. Ja, und weil es dann halt mehrere sind, ist es dann halt der Genitiv Plural natürlich.
Zum Schluss der Vorlesung geht's um Verben. Auch hier ist vieles anders als im Deutschen. Im Deutschen haben Verben kein Genus. Slawische Verben haben, Achtung Ausnahme, in der Vergangenheitsform Präteritum immer ein Genus. Je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau etwas tut, verändert sich die Endung des entsprechenden Verbs. Das Gute beim Thema Tempus, es gibt nur 3 Zeitformen und nicht 6 wie im Deutschen. Ausnahme diesmal, das Bulgarische.
Wir haben natürlich Präsens, wir haben den Aorist, eine bestimmte einfach gebildete Zeitform für Ereignisse in der Vergangenheit, das Imperfekt, das Perfekt, das Plusquamperfekt, das Futur natürlich, das Futur 2, das Futur in der Vergangenheit, für Dinge, die von einem Zeitpunkt in der Vergangenheit aus gesehen in der Zukunft liegen. Foto 2 in der Vergangenheit.
9 Zeitformen insgesamt. Für mich definitiv zu viel. Nach 90 Minuten Vorlesung komme ich zu einer Erkenntnis, die ich ausschließlich im Futur der Vergangenheit ausdrücken kann. Schon zu Beginn der Vorlesung wurde mir klar, dass ich kein Talent für slawische Sprachen entwickeln werde. Nicht mehr in diesem Leben.
Ich hätte noch die Diathese, aber ich glaube, die machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder ansonsten, ne?
Ja, wir danken auch. Schön, dass wir mal reinhören durften. Eine Vorlesung im Fach Slawistik an der Uni Köln. Klarer Fall also, worum sich die Quizfrage heute drehen wird. Hoffentlich richtig beantworten wird sie gleich Axel Steinmetz in Düsseldorf. Schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Hansel. Ich grüße Sie.
Schon mal mitgespielt bei uns oder ist das eine Premiere?
Das ist die Premiere. Ich höre es immer abends um 21.05 Uhr.
Ja, da kommen, glaube ich, die Kollegen von Leonardo. Wir sind um 0.05 Uhr dran, dann bis 2. Hat sich ein bisschen verspätet, der Termin. Egal.
Ja.
Wir haben gerade einen Beitrag gehört, Slawistikstudium. Haben Sie irgendeinen Bezug zu Slawistik?
Überhaupt nicht.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um mitzuspielen.
Also ich stehe da total auf dem Schlauch.
Ja. Och, warten wir mal ab, so wild wird's, glaube ich, nicht. Was machen Sie beruflich?
Zurzeit leider auf Arbeitssuche.
Sie haben eine Ausbildung ja sicher durchlaufen. War das eine Hochschulausbildung oder?
So? Nein, ich habe leider überhaupt gar keine Ausbildung.
Gar keine. Dann ist das schwierig mit Jobs, ne?
Das ist aber wirklich schwierig, das sage ich Ihnen. Ich habe schon fünf private Arbeitsvermittler am Laufen. Aber, naja, also das meiste kriegt man natürlich leider nur im Callcenter, im Outbound-Bereich. Ach Gott, das habe ich auch schon hinter mir, aber.
Also, ja.
Wir suchen mal so händeringend was im Innenbau, aber es ist leider hier so ein kleines Problem in Düsseldorf und Umgebung.
Ja, ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ich drücke Ihnen auch die Daumen, dass Sie die Frage, die jetzt gleich kommt, richtig beantworten werden. Ist vielleicht nicht so ganz ohne, hört sich erstmal schwierig an, aber wir sind ja nett und wir bieten immer ein paar Antworten zur Auswahl an. Eine davon ist die korrekte. Ich wünsche Ihnen nochmal viel Glück. Jetzt konzentriert bitte zuhören, Professor Buncic, den haben wir eben im Beitrag auch gehört, im Seminar, nee, in der Vorlesung, der stellt jetzt die Frage.
Die Masterfrage.
Liebe WDR5-Hörer, jetzt haben Sie einiges über die slawischen Sprachen gehört und jetzt kommt dann die Quizfrage. Was von den folgenden Sprachen ist denn keine slawische Sprache? Lettisch, Bulgarisch, Serbokroatisch oder Sorbisch?
Der Slawistikprofessor hat 4 mögliche Antworten vorgegeben. 1, 2, 3 oder 4 heißt ganz konkret Lettisch, Bulgarisch, Serbokroatisch oder Sorbisch. Jetzt sind Sie am Zug.
Ich würde jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus sagen, Sorbisch.
Sie würden sagen Sorbisch.
Einfach so aus dem Bauch heraus, jo.
Und aus dem Kopf heraus?
Eigentlich auch.
Okay. Sie haben sich entschieden. Wir hören mal nach, ob es die richtige Entscheidung war.
Okay.
Die Masterantwort.
Die Auflösung ist Lettisch. Das ist eine baltische Sprache. Das ist eine Sprachfamilie. Lettisch und Litauisch sind in einer Familie. Und die sind mit den Slawischen zwar relativ eng verwandt, aber das sind doch einige Jahrtausende, die dazwischen liegen. Und das ist also keine slawische Sprache. Bulgarisch, Serbokroatisch sind südslawische Sprachen. Sorbisch ist eine westslawische Sprache, ebenso wie Polnisch oder Tschechisch. Und Russisch, Ukrainisch und so weiter sind ostslawische Sprachen.
Also Antwortvorschlag 1. Lettisch war richtig. Herr Steinmetz.
Siehst du es? Ah, okay. Sind wir jetzt ein bisschen schlauer.
Ja, das war der Bauch.
Eben.
Ja, schade, dass das nicht geklappt hat. Ich hätte es Ihnen echt gewünscht.
Kein Thema.
Aber ich kann Sie nur ermutigen. Rufen Sie einfach wieder an. Zu gewinnen gibt es eine wirklich schöne WDR5-Umhängetasche. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Ihnen fürs Mitspielen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Ist bei Ihnen schon Gewitter in Düsseldorf oder ist Ruhe?
Oh, es ist drückend, es ist wie in der Sauna.
Ja,
ich hoffe, es kommt was runter.
Ist schon wieder eine Unwetterwarnung raus. Gucken wir mal, wenn es diesmal trifft. Ich wünsche Ihnen was.
Super, Ihnen auch. Danke, tschüss, Herr Hansel.
Tschüss. Wo wir gerade beim Spielen sind, online geht da auch was. Sie können Fragen zur Slawistik beantworten, spielen und lernen auf den Leonardo-Seiten im Netz über wdr5.de. Bisher haben wir uns mit einem kleinen Ausschnitt aus der Slawistik beschäftigt. Gleich hier in Leonardo die wichtigsten Fakten zur Slawistik im Großen und Ganzen. Wer der 5 Quizmaster in Leonardo. Das Quiz liegt jetzt hinter uns, fehlt noch der Master. Heute im Studienfach Slawistik. Voraussetzungen, Hürden, Jobaussichten. Hier kommt der Infoblock.
Englisch oder Französisch kann jeder lernen. Aber was ist mit Russisch, Serbisch oder Polnisch? Slawisten beschäftigen sich mit Sprache, Kultur und Literatur der slawischsprachigen Länder.
Voraussetzungen.
Man muss fleißig sein, man muss auch mal wiederholen.
Auf jeden Fall muss man Spaß dran haben an anderen Sprachen, also auch an schwierigen Sprachen. Und die Grammatik ist halt sehr anspruchsvoll, viele Ausnahmen, also daran muss man schon irgendwie Spaß haben.
In der ersten Phase des Studiums erwerben die Studierenden das wissenschaftliche Rüstzeug. In Vorlesungen und Seminaren gehen sie Grammatik, Syntax, Phonetik und Semantik der von ihnen gewählten slawischen Sprache auf den Grund. Da sich die Landeskulturen teilweise stark von der deutschen Kultur unterscheiden, bekommen sie auch einen kulturwissenschaftlichen Überblick.
Handwerkszeug.
Wir haben ja so eine Einführung jetzt auch gekauft in die slawischen Sprachen und in die Sprachwissenschaft an sich. Und das sollte man schon alles durchlesen, denke ich mal.
Ich würde mal sagen, das Wörterbuch, um die Wörter richtig zu schreiben. So.
Das kyrillische Alphabet ist für die meisten Studierenden das kleinste Problem. Fast alle haben einen Bezug zur osteuropäischen Kultur. Entweder stammen sie aus einem der Länder oder sie haben dort familiäre Wurzeln. Doch das allein hilft leider wenig. Wer denkt, dass Sprachkenntnisse ausreichen, liegt vollkommen falsch. Das Studium ist härter als russisch Brot. Eine Sprache zu sprechen ist etwas ganz anderes, als sie in ihrer Struktur zu beschreiben und zu analysieren.
Hürden.
Manchmal überlegt man halt gar nicht, ob das jetzt richtig ist, sondern man spricht einfach so.
Also zum Beispiel in Grammatik ist für mich sehr schwierig, weil Grammatik habe ich nie wirklich gelernt, auch nicht in der Schule.
Es kommt drauf an, wie lange man hier schon lebt. Zum Beispiel, ich bin hier seit 5 Jahren und für mich ist es natürlich einfacher als für ihn, der hier geboren wurde.
Auch wenn Russland in der Weltpolitik und als Wirtschaftsmacht eine wichtige Rolle einnimmt, hat die aktuelle Politik in der Slawistik keinen Platz. Im Unterricht werden eher Kunst, Kultur und Geschichte beleuchtet. Besonders das sogenannte goldene Zeitalter der russischen Literatur ist dabei von Interesse.
Irrtümer.
Also, dass man auch zum Teil was mit Geschichte macht, das haben auch nicht viele gedacht. Ja, die meisten haben auch vielleicht gar kein so richtiges Bild, was da im Slawistikstudium ist.
Also, die meisten meinen halt, es ist nicht total langweilig und auch halt, ja, was kann man damit überhaupt machen, ne? Und das ist halt blöd, weil man kann mit Slawistik auf jeden Fall was machen. Es ist halt eine Sprache, die einfach auch in einem großen Raum gesprochen wird.
Mit der Frage, was man mit dem Studium einmal machen möchte, müssen sich Slawisten häufiger rumschlagen. Tatsächlich zeugt das aber eher von der Unkenntnis der Fragenden. Tagesthemenmoderatorin Karin Mioska ist genauso studierte Slawistin wie Katja Kipping von der Linken oder Schriftsteller Peter Urban. Das Berufsbild ist breit gefächert.
Jobaussichten.
Ich überlege halt später mal in so einer kulturellen Einrichtung zu arbeiten, wo man vielleicht mit deutschen und russischen, vielleicht auch Migranten arbeiten kann.
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das erfahre ich, wenn ich fertig bin. Ob ich dann in die Richtung mit Literatur oder Sprachwissenschaften gehen möchte oder in Richtung Übersetzen oder sowas.
Mögliche Arbeitgeber sind zum Beispiel Sprachschulen, Dokumentationsstellen und Kulturinstitutionen. Außerdem werden Absolventen des Slawistikstudiums in der Tourismusbranche beschäftigt oder in Unternehmen, die mit Firmen in Osteuropa und Südosteuropa kooperieren.
Das war doch schon mal ein kompakter Faktenüberblick zum Studienfach Slawistik. Aber wir haben noch viel mehr für Sie vorbereitet.
Infos zu allen Studiengängen und noch mehr Fragen zum Miträtseln im Netz. WDR5.de